live in Mixtapes.
Hallo Günther.
Hallo.
Hallo Christian.
Hallo.
Wir sind bei der dritten Folge unserer Crime-Sommerserie und es ist 1975 und wir sitzen in einem Aufnahmestudio, haben alle beige Schlabberhosen an, Karottenjeans, beige Hemden, Schnurrbärte, Koteletten bis zum Boden und es riecht nach Schießpulver. Irgendjemand hat gerade an die Decke geschossen. Wir sind mitten in den 70ern. Und wir hören uns mal ein Lied an, das damit überhaupt nichts zu tun hat.
River Deep Mountain High. When I was a little girl, I had a rag doll. Only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. But only now my love has grown. And it gets
Was wir gerade gehört haben, das war der Song River Deep Mountain High aus dem Jahr 1966 von Ike und Tina Turner. Und produziert hat das Ganze ein gewisser Phil Spector und der hat die arme Tina Turner damals terrorisiert. Die hat das 100-mal aufnehmen müssen und eigentlich bis zur völligen Erschöpfung immer wieder neu einsingen müssen, bis sie nicht mehr konnte, die Arme. Und die war doppelt arm damals, weil ich glaube, der Ike... Der war relativ uncharmant zu ihr, also gewalttätig hat sie misshandelt, wie man weiß. Phil Spector war, glaube ich, aus ähnlichem Holz geschnitzt. Man sagt zumindest, also es war psychischer Terror, was er da mit ihr getrieben hat.
Es heißt ja auch, da gibt es ja diesen Tina-Film,
ja.
Dass der Ike Turner nach dieser Aufnahme extrem durchtrat
ist.
Weil er gemerkt hat, das ist so unglaublich gut. Mhm. Und deswegen war er eifersüchtig.
Genau. Problem ist nur, also man sagt, das war für Phil Spector, der eben das produziert hat, war genau die Nummer ein bisschen ein, wie soll ich mal sagen, ein Game Changer, weil River Deep Mountain High ist zwar in England relativ erfolgreich gewesen, aber das war ihm wurscht, der wollte immer in Amerika groß sein. In den USA war das sein erster Flop überhaupt. Und man sagt, dass, wenn man von Phil Spector spricht und sagt, der Typ ist irgendwie ein bisschen jenseitig und krank, wenn es irgendwo bergab geht bei ihm zum ersten Mal, dann ist das 1966 der Verkauf von dieser Single. Das war nicht das, was er sich jedenfalls erhofft hat. Es war irgendwie nicht mehr hip, das, was er gemacht hat. Was er gemacht hat, das wissen wir, das war dieses Wall of Sound-Geschichte, also wo man dann sozusagen alles mit Hall aufnimmt und wir haben drei Schlagzeuge und ein Orchester und weiß ich was alles. Und 66 war halt irgendwie Bob Dylan und Stones und das hat nicht mehr ganz in diese Phil Spector-Welt hineingepasst. Aber ganz kurz...
Entschuldigung, ich würde dich da jetzt nicht unterbrechen, aber die Spector war halt irgendwie, zumindest für mich, ja, das war so dieser König dieser typischen Pop-Singles.
Na klar, ja, der sagt auch Pop erfunden.
Absolut, ja.
Der Mörder und Pop erfunden, so in die Richtung. In die Richtung geht's zumindest. Wenn man sagt, woher das kommt, wir haben auch schon mal gesprochen diesen Sommer über diese Kontinuance der Gewalt, wenn sozusagen Gewalt im Spiel ist, dass es schwer ist, diese Gewalt wieder rauszuwaschen, wegzubekommen. Phil Spector ist aufgewachsen in den Bronx in New York und sein Vater hat sich das Leben genommen, als der Phil 9, 10 Jahre alt war. Natürlich auch keine Entschuldigung für irgendwas. Fakt, es war so, er hat sich im Auto sozusagen die Abgase ins Auto eingeleitet. Und in der Biografie steht, dass sozusagen seine Mutter immer irgendwie dem Phil die Schuld daran gegeben hat. Natürlich ist das einfach, alles sozusagen wegzuschieben. Und Phil Spector hat angeblich schon als Kind darunter gelitten und wollte das kompensieren. Wollte in irgendwas halt besonders gut sein, wollte irgendwie Anerkennung finden. Und in den 50er Jahren geht das relativ schnell los. Ich habe das bis zu meinen Recherchen gar nicht gewusst. Also er hatte eine Band namens The Teddy Bears. Und mit den Teddy Bears hat er auch den ersten Hit eingefahren. Den kennen Sie auf alle Fälle. Ich habe gar nicht gewusst, dass er den geschrieben hat. Er singt den auch eigentlich. Das ist nämlich To Know Him Is To Love Him. Beziehungsweise singt hier Phil Spector im Hintergrund. War ein ziemlich großer Erfolg und er ist dann bald einmal gewechselt auf die Produzentenseite und man sagt, er war dann Mitte 25, war er bereits Millionär. Also extrem erfolgreich, vor allem mit dem Verkauf von Singles. Wie es dann bei ihm weitergeht, er hat dann 1961 das Plattenlabel Phyllis gegründet, auf dem er alles sozusagen veröffentlicht hat. Also er war Songwriter, er war Produzent und er hat es dann auch quasi verkauft, also wie so ein Verlagshaus, ja, ein kann Vertrieb man sagen, quasi wo gemacht, alles dabei war quasi, ja.
Hat er auch mit der Wrecking Crew zusammengearbeitet,
ja, genau,
oder?
Genau,
also diese, genau, ja. Diese berühmte Session-Musiker.
Genau, auch die bekannte Bassistin hat bei ihm sämtlichen Hits mitgespielt. Die
Carole Kaye.
Genau, ja, das war die
und Sache. Hal Blaine oder Hal Bain, ja. Schlagzeug,
ja,
ne?
Ja, genau. Die man kennt, ja, also wirklich die bekannten, ja. Ja, ich kann ein bisschen was aufzählen. Also wichtig war am Anfang die Zusammenarbeit mit den Crystals. He's a Rebel war ein großer Hit zu der Zeit. Und da sieht man auch schon, dass der Phil Spector ein ziemliches Vermarktungsgenie ist, weil die Crystals singen zum Beispiel dieses Lied gar nicht. Das waren die Blossoms. Also er hat von Anfang an das als ein eigenes Spiel gespielt. Also das war ihm nicht wichtig, dass er das authentisch ist, sondern er wollte einfach rausschießen, Hits produzieren. Was man schon kennt, das ist die Ronettes natürlich, Be My Baby. Und ein anderer Song, den ich kurz anspielen will, ist von den Writers Brothers.
You never close your eyes.
Von ihm geschrieben, produziert, alles. Im Hintergrund singt diesmal nicht der Phil Spector, sondern eine spätere Wegbegleiterin von ihm, nämlich die Cher.
Baby, baby, I'd get down on my knees for you.
Bleibt alles immer in diesem Wall of Sound-Kosmos. Unglaublich viele Kosten, unglaublich viele Musiker. Wie eine Wand, eine Wand aus Sound bestehend. Mitte der 60er Jahre war Phil Spector einer der wichtigsten Männer im Musikbusiness, glaube ich, weltweit. War dann auch verheiratet mit der Ronnie Spector. Und die haben sich dann kurz darauf, ich glaube ein paar Jahre später, auch wieder scheiden lassen. Aber in diese Beziehung ist wichtig, weil es wird dann später, wenn es dann zu dem Crime kommt, relativ viel von dieser Beziehung hergeleitet. Sozusagen, wie haben sich die beiden verstanden, was ist da passiert? Ich kann euch da ein paar Beispiele geben. Also generell kann ich sagen, ja, er hat sie schlecht behandelt, misshandelt, Doppelpunkt. Und jetzt kommen ein paar verrückte Geschichten. Angeblich war er so eifersüchtig, dass er ins Auto, mit dem dann die Ronnie Spector ihre Einkäufe hatte, erledigt hat, eine Gummipuppe hat setzen lassen, die ihm ähnlich gesehen hat, dass sie nicht auf die Idee kommt, dass sie sozusagen von ihm weg will. Also er war auch immer präsent, auch als Gummipuppe. Also da gibt es einige Quellen, die das bestätigen.
War die Gummipuppe anatomisch korrekt?
Genau weiß ich es nicht, aber ja, ich glaube, er hat einiges dafür getan, dass es wirklich so ausschaut. Es wird noch ärger. Er hat auch zu ihr gesagt, also Aussage jetzt von Ronnie Spector, er wird ihr einen Glassarg kaufen, dass wenn sie stirbt, er sie nicht irgendwo begraben muss, fernab von ihm, sondern er will sie dann quasi im Wohnzimmer bei ihm daheim in den Glassarg legen, sodass er immer ihre Leiche sozusagen im Blickfeld hat. Das ist der nächste Punkt. Noch immer nicht das Ärgste. Das Ärgste ist, und das finde ich wirklich, das ist eine scharfe Geschichte, er hat ihr einmal zu Weihnachten 3 Kinder geschenkt. Also er hat Kinder adoptiert, das war nicht besprochen und hat ihr die Kinder geschenkt zu Weihnachten. Habe ich auch mal schon überlegt, ob das vielleicht...
Kann man machen,
oder? Warum
nicht? Ja. Ein Freund von mir hat mal...
Was kommt jetzt?
Seiner Frau zu Weihnachten...
5 Kinder geschenkt.
Ein Freund von mir hat mal so am 22. Dezember gefragt, was er seiner Frau schenken soll. Und ich habe gesagt, dann schenke ich ein Aquarium. Und er hat das dann wirklich gemacht und die Frau war total... sauer, ja. Weil es gesagt hat, das hätten wir schon besprechen sollen.
Ja, ist auch Haken, ne?
Ja, so wie die 3 Kinder.
So ist doch das. Je nachdem. Ja, es gibt halt den
Tendenzen im Leben. Kann man reklamieren,
ne? Ja, ist diskutabel, die Sache, ja. Dann war das war auch alles diese Phase, wo er ein bisschen zu trinken begonnen hat, so 66, 67, wie gesagt, er war nicht in und nicht groß, Ende 60er Jahre. Jeder wusste schon noch, wer er ist, wie gesagt, weil er diese Single, diese Hits hatte. Aber es war nicht so gefragt. Und dann ist er wieder eingestiegen ins Geschäft mit den alten Großen. Also dann kamen die Beatles, gibt es die Geschichte mit Let It Be.
Was? Die haben mit ihm aufgenommen?
Ja, ja, also aufgenommen und vor allem er hat es fertig produziert. Also eben die Platte Let It Be.
Ohne Rücksprache zu halten.
Genau, ja. Das war irgendwie alles fertig, es war jedem wurscht. Die waren damals sehr zerstritten. Und er hat es dann fertig gemastert, fertig abgemischt, die ganze Sache. Und hat auf die ganze Let It Be... Vor allem auf die Nummern, die den Paul McCartney sehr wichtig waren, vor allem auf The Long and Windy Road, hat er halt dann Orchester, Chor, Streicher, Wall of Sound drüber gelegt, bis zum geht nicht mehr. Ja, also Paul McCartney war deswegen sehr, sehr angepisst, aber es war zu wenig Angepisstheit, um das irgendwie auch dann zu verändern, weil das war die Phase des großen Beatles-Streits.
Triggerwarnung an die Beatles-Fans, ja. Die Nummer ist deshalb so großartig, weil sie eben genauso
ja, produziert. Aber unter Beatles-Fans ist es nicht gern gesehen, diese Version, weil es gibt ja dann später die Naked-Version. Und ich würde das gerne mal im Vergleich spielen. Spielen wir vielleicht vorher die Phil Spector-Version von der Original-Let It Be-Platte kurz an und dann im Vergleich dazu die Long and Windy Road-Version von der Naked-Let It Be-Platte. Kann jeder entscheiden, was ihm besser gefällt.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for the day.
been alone, and many times I've cried. Anyway, you've always known the many ways I've tried, but still they lead me back to the long winding road. You left me waiting here a long, long time ago.
Nach den Beatles, weil das für ihn ganz, glaube ich, auch erträglich ist, bleibt er noch ein bisschen bei den Beatles. Also er produziert dann danach das erste George Harrison Solo-Album All Things Must Pass, wo alle sagen, das ist ein großes Meisterwerk. Mich stört genau an dieser, das ist eigentlich interessant eigentlich, genau an der Platte wiederum dieses Wall of Sound-artige. Jede Nummer, die hat einen Hall hinten nach.
Das stimmt schon, aber
es ist so, es ist irgendwie, man hört es raus, dass es Phil Spector ist.
Ich wollte gerade sagen, du hörst, da stimme ich dir zu, eine Phil Spector-Produktion hörst, das ist wurscht, wem er produziert hat.
Sie haben es auch dann, es gibt irgendwie so eine 50-Jahre-Edition von der All Things Must Pass, wo das ein bisschen zurückgenommen wird. Die höre ich wieder lieber als die Originalplatte. Aber jeder wie er will. Es gab noch weitere Zusammenarbeiten, also mit Leonard Cohen, die ist auch sehr berühmt, wo er während einer Aufnahme ihm den Revolver an die Stirn gehalten hat und gesagt hat, I love you.
Und das hat der Leonard drauf gesagt, I hope you do.
Ja, genau, I hope you do. Also,
wie ist das dann ausgegangen?
Na, gar nichts. Die Geschichte wiederholt sich nicht. In Wirklichkeit hat er quasi die Demos vom Cohen genommen, hat es produziert.
Ja.
Und das ist eine eigenartige Cohen-Platte. Ich mag sie deshalb, weil sie...
Ich mag auch zwei Trillierter ganz gern von der.
Ich mag die ganze Platte, die ist so eigenartig. Ja.
Ja.
Also, die ist soundtechnisch sehr schlecht.
Es gibt so eine Geschichte vom Cohen, wo es dann einmal geschafft hat, dann doch dort reinzukommen ins Studio, wo der Phil Spector produziert hat. Und er wurde gleich wieder raus, weil der Phil Spector hat es gern sehr kalt und sehr eisig. Und der Cohen hat gesagt, man hat es nicht ausgehalten in der Nähe von Phil Spector, der hat alles immer runtergekühlt bis zum Gehtnichtmehr.
Und dass er dann, glaube ich, immer so Bodyguards oder was
die
immer auf ihn aufpasst haben.
Warum hat er ihm die Pistole angehalten?
Einfach so.
Zum Spaß.
Oder weil er waffennah.
Der Spector war wirklich waffennah im Betonung auf Narr.
Ja. Ja. Nein, aber er hat jetzt nicht gesagt, du musst das nochmal einsingen und so
weiter. Nein, das war einfach
zum Spaß. Zum Spaß.
Die haben halt einfach so.
Ja,
ist ja wieder Hetz, ne?
Ja, genau. Die Sache bei der Aufnahme von John Lennons Rock'n'Roll-Platte, war das kurz davor, weiß ich gerade nicht, glaube kurz davor, da hat er ja auch das war meine Einstiegsstory, wo er eben dann sozusagen an die Decke geschossen hat, mitten während den Aufnahmen. Also er war da schon auf einem gewissen Niveau.
Wenn wir was spielen, würde ich gerne spielen: True Love Leaves No Traces.
Ja, super.
True Love Leaves No Traces.
Through windows in the dark, the children come, the children go, like arrows with no target, like shackles made of snow. True love leaves no traces.
Auch ein Tiefpunkt seinerzeit für Cohen. Also der war ja damals auch relativ nicht in seiner besten Phase. Ja. Und die Platten.
Genau. Ja, auch ein bisschen kurios. Er hat auch dann eine Platte der Ramones produziert.
Ja, genau.
End of the Century. Gar nicht so übel. Komisch, aber.
Ja, da war Dings drauf, Rock'n'Roll High School, oder?
Rock'n'Roll High School, genau, ja. Und das könnte man vielleicht spielen, weil es irgendwie am typischsten nach.
Wobei. Auf dem Papier ist die Kombination für Spector Ramones
ideal. Das würde ich gerade sagen, weil sie haben nämlich auch gecovert Baby, I Love You. Also eher alte Spector-Geschichte eigentlich. Und das klingt gar nicht so übel. Und du merkst, und laut Geschichten war das irgendwie so, dass der Joey Ramone, der hat das super gefunden. Der kommt ja so ein bisschen aus dieser Teenage-Tragedy-Geschichte, Surf-Geschichten, Anfang 60er Jahre. Also der hat angeblich sehr viel Spaß gehabt und die anderen drei, die wollten das schon irgendwie abbrechen. Aber ich finde es irgendwie ganz, die Mischung irgendwie funktioniert.
Ja, wobei, irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Also das hört sich jetzt blöd an. Ja. Kennst du das, wenn was in der Theorie total zusammenpasst, aber in der Praxis funktioniert es dann nicht. Warum auch immer.
Wir kommen in die 80er und 90er Jahre, da wird es jetzt ein bisschen ruhiger um den Phil Spector. Also er hat weniger Öffentlichkeit, produziert keine großen Platten und man sagt, das war dann wieder die Phase, wo er halt wieder mehr in den Wahnsinn abgleitet, mehr Drogen, mehr Alkohol. Danach, in den Ende 90er, Anfang 2000er, sagt man, gab es eine Phase, wo er relativ gesund gelebt hat und hat auch aufgehört zu saufen. Und dann jedenfalls, Anfang Februar 2003, hat er wieder Lust auf Alkohol. Und er befiehlt seinem Chauffeur in eine Runde durch Los Angeles, wo er sein Anwesen hatte. Es war ein Schloss, es war jetzt kein normales Haus, es war ein Schloss, wie man sich das so vorstellt, gebührend für so einen Musiker oder für so einen Star. Und er hat ihm befohlen, ihn durch Los Angeles zu kutschieren, weil er ein bisschen was trinken will. Und er war dann in mehreren Locations und dann irgendwie schon um 2, 3 in der Früh kommt er in das House of Blues, heißt das. Das war irgendwie ein Schuppen für Celebrities und für Bekannte. Und dort steht so eine Kellnerin, relativ groß gewachsen, blond, hübsch. Und die wollte ihn schon abweisen. Kommt man nur entweder auf Einladung rein oder man weiß, wer du bist. Dann kommst du da rein in dieses House of Blues. Und dann hat der Chef das mitbekommen und sagt, das ist der Phil Spector, den musst du schon reinlassen und so weiter. Und hat die dann quasi irgendwie korrigiert. Und diese Dame ist eine ehemalige Schauspielerin, die hat noch immer einige Rollen, aber keine hochdotierten. Und die entschuldigt sich dann bei ihm und bittet ihn herein. Wie gesagt, sie ist dort Bardame und Hostess, also auch für Unterhaltung und so zuständig. Und dürfte ihn angeblich sehr, sehr gut bedient haben, weil es gab ein Trinkgeld von Spector in der Höhe von $500. Also das war für sie nicht schlecht. Die hat zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, keine großen Rollen. Sie ist aber aufgetreten unter anderem in Knight Rider, sie hat eine kleine Nebenrolle, und in das A-Team. A-Team hat sie mitgemacht. Und auch interessant, sie hatte 1983 eine kurze Rolle, sie kommt ganz kurz in Scarface zum Vorschein, da tritt sie auf neben Al Pacino. Diesen Al Pacino, den merkt ihr euch bitte, der kommt dann später nochmal vor. Die beiden trinken dort in dem Lokal. 2 Stunden später verlassen sie dieses House of Blues. Es gibt eine Videoaufnahme, wo man sieht, wie die beiden dieses Lokal verlassen. Steigen in das Auto von Phil Spector und lassen sich in seine Villa oder in sein Schloss zurückkutschieren. Also das sind auch die letzten Aufnahmen, die man von dieser Dame, von der Lana Clarkson, dieser Schauspielerin, dieser Hostess, in dem Moment auch sieht. Und die steigen da ein. Und es ist irgendwie schon, wenn man das sieht, so optisch irgendwie eigenartig. Da sieht man irgendwie einen kleinen alten Mann, der ein bisschen gebückt geht, und dann eben diese große blonde Frau. Also ich glaube, da sind schon Bilder entstanden, wo man sagt, wieso steckt die da jetzt ein, warum geht die da jetzt mit, was haben die jetzt überhaupt vor? Na, und die fahren dann in seine Villa, und zwar ist das in Alhambra oder Alhambra, ich habe keine Ahnung, das ist ein Stadtteil von Los Angeles, und das ist irgendwie interessant oder komisch, weil, wie gesagt, der Phil Spector bewohnt ein riesengroßes Anwesen, ein Schloss. Und dieses Alhambra ist ein bisschen die Armengegend von Los Angeles. Und das war immer so ein Punkt, auf das man sich dann auch später sozusagen geeinigt hat, das für die Verteidigung zu verwenden, weil wenn man schon in dieser Gegend wohnt und man bewohnt so ein Schloss, ne, dann muss man sich dagegen wehren. Ne? Und er hatte auch immer einen hohen Zaun rundherum und Kameras und natürlich braucht man dann auch Waffen, wenn man nicht weiß, was passiert. Klar, ne? Ist auch so ein Punkt. Gut, also einige offene Fragen haben wir da jetzt schon. Warum geht sie mit ihm mit und so weiter? Jedenfalls Fakt ist, in der Früh gegen Morgen, ich glaube es war gerade noch finster, fällt ein Schuss. Und der Daxler vom Phil Spector sitzt noch im Auto vor dem Schloss oder vor dem Anwesen vom Phil Spector. Auf einmal kommt der Phil Spector aus dem Haus gelaufen und sagt, ich glaube, ich habe jemanden erschossen. Wichtiger Satz. Also ich glaube, ich habe jemanden erschossen. Nicht ich habe jemanden erschossen oder jemand hat sich erschossen. Ich glaube, ich habe jemanden erschossen, was immer das auch heißt.
He hit me and it felt like a kiss. He hit me but it didn't hurt me. He couldn't stand to hear me say
Bodyguard oder Taxifahrer vom Phil Spector hat dann natürlich die Polizei gerufen. Lana Clarkson wurde tot in der Eingangshalle gefunden. Also nicht irgendwo, es war wie gesagt ein riesengroßes Anwesen, nicht irgendwo in einem Hinterzimmer oder im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Es war die Eingangshalle und es ist überall Blut. Sie hatte eine Schussverletzung quasi im Mundbereich und unter ihrem Sessel im Blut liegt eine Pistole. Eine Auffälligkeit, die da immer wieder erwähnt wird, ist, dass der Phil Spector an dem Abend ein weißes Sakko getragen hat. Komischerweise hat dieses weiße Sakko nur ganz, ganz wenig Blutspritzer. Ja, auch so ein Argument zu sagen, wie geht sie das aus? Es war nämlich so, dass die Kugel nicht durch ihren Kopf ausgetreten ist, sondern die Kugel ist sozusagen im Kopf stecken geblieben. Das heißt, das, was die Kugel dann anrichtet, alles, was da zerstört wird, müsste wieder über ihren Mund und über ihre Nase austreten und müsste einen derartigen Drall nach vorne aufbringen, dass sein weißes Sakko mit Blut überspritzt voll war. Ja, das war nicht der Fall. Das war ein Punkt der Verteidigung. Na, wie kann das denn sein? Es geht ja von der Nähe her gar nicht aus. Der muss ja weiter weg gestanden haben eigentlich. Das ist auch ein bisschen eine komische Sache. Ich habe mir da in der Vorbereitung habe ich mir diesen Film angeschaut. Der heißt eben nur Phil Spector mit Al Pacino. Al Pacino spielt Phil Spector und mit der Helen Mirren, die spielt eine Anwältin. Und ich finde es eigentlich ein guter Film, aber so wie Al Pacino diesen Phil Spector spielt, habt ihr gesehen den Film vielleicht?
Nein,
aber ich unglaublich lieb. Du würdest am liebsten den Phil Spector nehmen und ihn trösten und sagen, wird schon ein alter, verwirrter, netter, lieber Mann. Also der Film ist, es steht dann schon dabei, er ist sozusagen historisch nicht ganz korrekt und fiktiv, aber halt angelehnt an eine reale Geschichte so irgendwie. Aber so wie der Film gemacht worden ist, es ist unglaublich. Du bist hundertprozentig pro Phil Spector. Also bleibt nichts anderes. Da wird auch dann diese Geschichte mit dem Schuss in den Kopf nachgestellt. Ja, also die stellen das irgendwie nach, die Verteidigung von Phil Spector anhand von Dummies, ja, wo ein Dummy mit einem weißen Sakko vor so einer nachgebauten anderen Dummy-Figur steht und der schießt der eine und das weiße Sakko ist total rot. Also wo dann eigentlich klar ist, es geht gar nicht anders. Ne? Es kommt dann eben zu diesen Gerichtsprozessen, wie gesagt. Der erste Prozess ist 2007, auch ein bisschen unglücklich für den Phil Spector, nämlich sein Verteidiger ist der Bruce Cutler. Das war damals der bekannteste Mafia-Anwalt überhaupt. Macht kein gutes Bild in der Öffentlichkeit. Also er war da in der Wahl der Verteidiger, glaube ich, nicht der geschickteste. Ein anderer Anwalt, also er hatte eine Latte von Anwälten auf seiner Seite, war der Anwalt vom O.J. Simpson. Auch nicht gut. Also das war irgendwie nicht das Allerklügste. Jedenfalls kommt man 2007 kommt man zu keiner Einigung. Also es haben da 10 von 12 Geschworenen haben quasi für schuldig plädiert. Das ist zu wenig. Du brauchst alle auf deiner Seite. Und man hat das dann vertagt. Und es gab dann einen zweiten Prozess, der lief dann von 2008 bis 2009 mit einer neuen Jury. Das heißt, man konnte die wieder von neuen überzeugen. Und bei dem Prozess zusammengefasst spielen eben diese Aussagen von Frauen von früher, also er hat ja noch andere Liebschaften und andere Beziehungen, die spielen auf einmal eine wichtigere Rolle. Und die Frauen von früher haben gesagt, ne, er hat die Ronnie Spector misshandelt, er hat uns misshandelt, er hat Waffen gezückt und irgendwie schafft es sozusagen die Anklage dann mehr auf das zu fokussieren, auf das Verhalten von Phil Spector früher. Und das ist auch das, was der Film so unterstreicht, weil der Film halt sagt, das sind alles keine Beweise. Das ist das Verhalten von Phil Spector über die letzten 30 Jahre gerechnet. Aber das heißt nicht, dass er der Mörder ist in dem Moment.
Die war ja tot.
Die war tot, ja.
Und
ja.
Es war, die Kugel war im Kopf. Mhm. Und jetzt hat man gesagt, der Phil Spector war es nicht, weil dann wäre es ein Sarko blutig
gewesen. Zum Beispiel.
Und was war denn die Alternativtheorie?
Eine Theorie, die sagt, dass es der Phil Spector war. Ja, das war, dass die Lana Clarkson zum Beispiel Risse an den Lippen hatte. Ne? Also niemand nimmt selber quasi eine Pistole in den Mund und sozusagen öffnet dann den Mund so weit, dass die Lippe einreißt. Also es gibt da immer wieder so auf beiden Seiten unterschiedliche Aussagen. Was Phil Spector sagt, eben was die Verteidigung sagt, ist erstens einmal das Sarko. Ja? Was gesagt wird, ist, dass die Waffe, die Phil Spector in der Hand hatte, als er rausgekommen ist zum Taxi und gesagt hat, ich glaube, ich habe jemanden erschossen, diese Waffe ist nicht die Tatwaffe.
Okay.
Es gibt eine Waffe, eine zweite Waffe, die unter der Lana Clarkson gelegen hat. Die ist aber abgewischt worden. Da waren auch keine eindeutigen Fingerabdrücke drauf. Also das kann man auch nicht genau nachweisen. Eine andere Version wiederum war, dass der Phil Spector dann irgendwann einmal später gesagt hat, es war so, er war kurz weg. Er hat kurz den Raum verlassen und kam dann zurück in diese Eingangshalle und da ist diese Lana Clarkson gesessen und hatte die Waffe im Mund, hat sie geküsst oder wie auch immer. Und er hat das gesehen und hat geschrien, mach das nicht. Und sie hat sich geschreckt. Und was passiert, wenn man sich schreckt, dann geht man sozusagen weg vom Mund. Und ich weiß nicht, so eine Pistole hat ja oben so eine,
der Kimme.
Genau, ja. Und dann bleibt man hängen und sie hat dann sich da so... Also es gibt ein paar komische Aussagen. Wiederum für den Phil Spector auch spricht, man sagt, er hatte damals eine bipolare Störung. Und hat deswegen Medikamente eingeworfen, die sich auf das Nervensystem irgendwie ausgewirkt haben. Das heißt, sie sagen auch, er hätte gar keine Pistole gerade halten können, weil er so zittert hat vor diesen Medikamenten. Also wie gesagt, von beiden Seiten immer wieder einige Aussagen. Eine andere Aussage war, sie hätten russisches Roulette gespielt, was auch Damen von früher schon mal bestätigt haben, dass er immer wieder gefragt hat, ob sie denn mit ihm russisches Roulette spielen wollen. Na, deswegen vielleicht auch die beiden Waffen. Dass nur eine Waffe geladen war und die andere nicht. Man hat das komischerweise damals nicht verifiziert, ob in der Waffe, die der Phil Spector in der Hand hatte, Patronen drin waren.
Okay.
Ja, also dass vielleicht nur ein Patron in den beiden Waffen drinnen war, der drückt ab, der drückt. Wie gesagt, also man weiß es nicht.
Aber der Phil Spector muss ja erzählt haben, was passiert ist.
Das Letzte, was er gesagt hat, war, dass ich kam zurück, habe sie gesehen mit der Waffe im Mund und habe Nein geschrien und sie hat sie erschreckt und hat sie dann selber erschossen.
Aber er hat ja gesagt, ich glaube, ich habe jemanden erschossen.
Er glaubt, er hat. Okay. Nicht ich habe.
Ja. Ich erinnere das sehr an den O.J. Simpson-Prozess,
ja.
Wo man auch aus so typisch amerikanisch, ja. Halt, ne? Man hängt es an irgendwelchen, beim O.J. Simpson hat er gesagt, wenn einem irgendein Handschuh nicht passt, genau. dann war er es nicht oder sowas. Ja.
Nein, es ist im Prinzip man hat es dann festgemacht an der Vorgeschichte. Ne? Also irgendwie seine Waffenobsession, wie er Menschen behandelt, wie er halt so ist, was die Frauen ausgesagt haben. Und wenn jemand sich so verhält, dann ist es natürlich klar, dass das dann auch passiert. Ne? Plus ein bisschen die Schöne und das Biest. Viele Aussagen, keine klaren Indizien.
Du, ich höre ordentliche Sympathie von dir für einen
Phil Spector. Nein, nicht Sympathie. Also das war sicherlich ein Verrückter und sicher kein guter Zeitgenosse. Aber es gibt halt nicht sozusagen den einen Punkt zu sagen, Das war er jetzt. Und wenn man sich so Berichte von damals durchliest, ja, die haben ihn sehr schnell verurteilt und die Texte waren teilweise ja wirklich grauslich.
Ist er dann verurteilt worden?
Ja, zum Mord zweiten Grades. Ich glaube, das waren dann 18 Jahre oder sowas. Also er war damals, wie alt war er? 62, ich glaube 62. Sowas, ja. Also das ist dann schon, wenn man sich ausrechnet, war das klar, dass er nicht mehr rauskommt.
Lebt er noch?
Nein, der ist dann an Covid gestorben. Der hat sich, weiß nicht genau wo, angesteckt, ist dann in die Krankenabteilung verlegt, oder in ein Krankenhaus verlegt worden, ist dann an Covid gestorben. Im Jänner 2021 mit 81 Jahren. Er hat sogar dann noch eine Freundin gehabt, oft so Verurteilte dann im Gefängnis dann noch eine Frau finden, oder war verheiratet, weiß ich nicht.
Ja, du, ich glaube, war sogar verheiratet. Das ist so ein richtiges Ding. Also ja. Das gibt ja wirklich...
Naja, Medienaufmerksamkeit, die war dann bekannt, die war dann berühmt von mir. Ne?
Ich glaube generell, so in den USA ist oft so Death Row-Typen kriegen oft so...
Irgendwie schärft das anscheinend irgendwie.
Manche, ja. Mhm.
Warum auch nicht?
Ja. Also man muss bei der Geschichte, muss man halt irgendwie... Am Schluss will er sagen, es ist wurscht, was ich glaube oder was ihr glaubt oder was man glaubt. Sie haben ihn verurteilt.
Ich glaube, er weiß.
Ich glaube, er weiß nicht. Aber ich finde, die Herangehensweise, wie man das dann quasi entscheidet, finde ich schon.
Weise wirklich hat es nicht gegeben. Ne? Ja, ja. Sie haben dann rein, glaube ich, nur auf Indizien das Urteil gefußt.
Dann haben wir 12 Geschworene und die sind dieser Meinung und dann irgendwann ist das vorbei. Irgendwann muss vorbei sein, glaube ich. Es gibt da eine Deadline. Mhm.
Ja, nicht, glaube ich, ist frei, ne? Oder so. Das ist ja ein bisschen komisch im amerikanischen Rechtssystem. Von dem her gesehen. Also im Notfall sagst du halt, ja, im Zweifel war das. Hm? Wie man immer wieder rausfindet, ne? Das ist eh oft erschreckend, wie viele Menschen in Amerika, speziell Afroamerikaner, eigentlich oft Jahrzehnte einsitzen, bis drauf kommen, ja, weißt du nicht. Hm? Aber sie haben halt das, wie soll ich sagen, den Prozess schnell beendet.
Genau, ja. Das ist halt ein bisschen grobschlächtiger als bei uns, glaube ich.
Anders zumindest, sagen wir so, ja. Ich glaube ganz ehrlich, dass du in Amerika einen riesen Startvorteil hast, wenn du genug Kapital hast.
So, wir sind jetzt die Jury und wir entscheiden jetzt, ob er schuldig oder unschuldig war.
Schaut's mir so, keine
Ahnung. Wir ziehen uns jetzt zurück. Ich sage, er war schuldig.
Ich war nicht dabei.
Ja, das kannst du auch nicht sagen als Jurymitglied.
Ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Jetzt ganz ehrlich, ja, du musst einen Hund von... Aussagen... Schwer.
Du kommst von dem nicht weg, dass man nicht einfach so sagen kann, er war's,
weil du den Film gesehen hast. Darf ich noch fragen, da gibt es ja sonst immer diese sogenannten Schmauchspuren. Also wenn du schierst, hast du dann so
ein Pulver auf der Hand. Ja, da gibt es eine Geschichte, das war auch nicht der Fall.
Keine Schmauchspuren?
Nein.
Das war jetzt ein Game Changer. Mhm. Das ist jetzt eine Bombe, die du jetzt hochgehen lässt.
Er war es nicht.
Aber das ist ganz, ganz, ganz
okay, nein,
keine das Schmauchspuren, ist klar, dann war es nicht.
Ja. Und dann war es nicht.
Say, yeah.